Hallo und herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Ich bin mit der Satya Mashon im Gespräch und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich über deine Einladung, Nicole. Dankeschön.
Satya, du bist in einem, wie ich finde, absolut essentiellen Bereich unterwegs. Hast du Lust, uns zu erzählen, was du machst?
Ja, ich finde das tatsächlich auch. Ich finde den Bereich, in dem ich unterwegs bin, auch essentiell, weil der in meiner Wahrnehmung den Boden bildet oder die Basis, aus der alles andere entstehen kann. Und die Rede ist hier von Trauma. Und zwar nicht das Schocktrauma, was die meisten Menschen mit diesem Begriff assoziieren, dass also einmal was Schlimmes passiert und dann ist wieder gut, sondern mein Fachgebiet sind sogenannte Bindungs- und Entwicklungstraumatisierungen. Und da spielt das autonome Nervensystem eine ganz große Rolle, denn unser Nervensystem entwickelt sich erfahrungsabhängig. Das heißt, entsprechend der Umgebung, in der wir aufwachsen, entstehen unsere Prägungen und entsteht unsere Sicht der Welt. Es gibt eine oder gab eine französische Schriftstellerin, die heißt Anaïs Nin, und die hat mal gesagt, also die hat viel gesagt, aber unter anderem hat sie gesagt, wir sehen die Welt nicht so, wie die Welt ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und im Grunde nimmt sie damit das vorweg, was heute die Wissenschaft bildgebend auch beweisen kann, dass nämlich das, was wir für unseren klaren, offenen und neutralen Blick auf die Welt halten, eine höchst subjektive Angelegenheit ist. Und wenn wir in bestimmten Prägungen aufgewachsen sind, zum Beispiel, um das Thema deines Kongresses zu nehmen, eben nicht in Reichtum und Fülle, sondern in Not und Mangel, nicht zwangsläufig auf physischer Ebene, aber kann natürlich auch sein, aber eben auch auf emotionaler Ebene, dann sind diese Eindrücke, in denen wir aufwachsen, verschaltet, physisch verschaltet in unserem Nervensystem. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, nicht im Mangel zu sein. Und wenn man dann zum Beispiel, also ich greife jetzt einfach mal vor und mache so einen Quergaloppritt, wenn man dann zum Beispiel merkt, dass man Geldschwierigkeiten hat und sich einen Business Coach engagiert, dann kann der einem das tollste Mindset verpassen und aufpolieren, und unser Kopf versteht es auch alles. Aber wir werden trotzdem allergrößte Mühe haben, diesen Wohlstand, diese Fülle, diesen Reichtum anzuziehen, resonanztechnisch, weil unsere Empfindungen dazu in Widerspruch stehen zu unserem Verstand. Vom Verstand her wissen wir, dass genug für alle da ist und dass wir nicht Gaben brauchen. Aber unser Körper, unser Nervensystem hat diese Erfahrung überhaupt gar nicht machen können. Und deswegen ist es auch schwer, das dann zu realisieren. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu parforce-rittig, aber so, dass man einfach eine kleine Vorstellung bekommt. Weil der Verstand, auf den wir uns so sehr beziehen, das ist tatsächlich ein recht kleiner Teil. Dieser präfrontale Kortex, der hat die ungefähre Größe einer Gemüseerbse. Das hat mal ein Quantenphysiker ausgerechnet. Und das autonome Nervensystem, also das, wo unsere Konditionierung und Prägungen physisch verschaltet sind, das hat die Größe eines Fußballfeldes. Und von daher kann man sich dann viel leichter vorstellen, warum sich der Verstand so sehr abmüht und sich so anstrengt und auch alles richtig macht. Aber wenn das Fußballfeld unseres autonomen Nervensystems dagegen hält, dann hat das immer das letzte Wort.
Das ist die prägnanteste Erklärung des Geschehens, die ich je gehört habe.
Dankeschön.
Ja, ich finde, das trifft den Nagel
Wirklich.
sowas von auf den Kopf. Genau so erlebe ich das auch
Das
tatsächlich.
ist einfach so ein irre komplexes Thema Trauma, und von daher gelingt es eigentlich immer nur so ein paar Spotlights zu setzen, aber die sollen dann wirklich möglichst gut ausgeleuchtet sein. Vielleicht auch, dass man neugierig wird, selbst in die Recherche zu gehen und sich zu informieren und zu gucken, was ist das eigentlich, was bedeutet das eigentlich?
Naja, vor allen Dingen ist, finde ich, die, also ich glaube, wir fangen heute echt mal von hinten an. Wir rollen das Feld von hinten
Ja, können wir gerne machen,
an,
genau.
weil die faszinierende und für mich total erleichternde Information war, als ich entdeckt habe, ah, Entwicklungstrauma heißt aber auch, ich kann das nachentwickeln. Ich kann Dinge,
Ja.
die sind, nicht ungeschehen machen, aber wenn ich was nicht entwickelt habe, dann kann ich es jetzt entwickeln. Und es gibt immer eine Möglichkeit, wie mein Nervensystem, weil das finde ich das Großartige daran, nachlernen kann. Das lernt immer. Wenn ich dem die Möglichkeit schaffe zu lernen, dann sagt es, okay, toll, mache ich. So, das finde ich
Ganz
ist bei
genau.
aller Trauma, finde ich, ist ja bei Menschen, die sehr damit identifiziert sind, ne, wo diese, ich nenne es mal Ich-Kraft, ne, wo diese Ich-Kraft nicht bewusst ist, wo die nicht gewachsen ist. Da finde ich, ist es schwierig, sich das vorzustellen. Aber bei allen, die irgendwann mal angefangen haben zu merken, wow, ich bin nicht alles das, was ich denke und ich bin auch nicht alles das, was ich fühle, da finde ich, wird die Welt plötzlich ganz bunt, ne? Und dann geht so ein ganz neues Leben los, ne?
Ja, das Problem ist nur, dass man an die Ich-Kraft, wie du sie nennst, gar nicht rankommt, wenn man Traumafolgen trägt, weil das, was man als Überlebensleistung erworben hat in der Prägezeit oder als Anpassungsstrategien, das hält man für seine Ich-Kraft.
Ganz genau.
Und man ist aber tatsächlich überhaupt gar nicht mit seinem wahren Wesen oder höherem Selbst oder wie immer man das nennen möchte, verbunden, sondern man ist ausschließlich mit den Mustern und Handlungsstrategien verbunden, die man in der Prägezeit erlernt hat. Und gleichwohl stimme ich dir zu, es ist eine riesige Offenbarung auch, also zwei Offenbarungen. Einmal, dass man es ändern kann, ja, aber die geht für mich schon vorher los, die Offenbarung, nämlich, dass ich gar nichts dafür kann. Und das ist in der Arbeit mit den Menschen, die ich begleiten darf, ein ganz wesentlicher Faktor. Denn wenn man sich Manifestationsseminare und Fülle-Coachings und so weiter anguckt und dann nach Hause geht und es trotzdem nicht gerissen kriegt, da hat man natürlich Fragen und Zweifel an sich selbst und denkt, man macht irgendwas falsch, weil das klingt doch alles so richtig, was die Lehrer und Coaches und Gurus einem sagen. Und ja, es ist auch richtig. Aber wenn man gar nicht in der Lage ist, da ranzukommen, dann nützt einem das nichts und dann hat man Selbstwerteinbrüche. Und wenn man jetzt weiß, okay, da kann ich eigentlich gar nichts für, weil ich nicht falsch denke, sondern weil meine Eltern dafür gesorgt haben, dass mein Nervensystem sich auf eine bestimmte Art und Weise verschaltet. In diesem Sinne bin ich Opfer, ich kann nichts dafür. Und wenn ich aber weiß, woran das liegt, nämlich dass mein Nervensystem dysreguliert ist, dann kann ich daran gehen, am Ort des Geschehens zu intervenieren und mein Nervensystem abzudaten und es mit Informationen zu versorgen, die unser Kopf ja schon lange hat, dieses kleine Gemüseerbschen. Das weiß ja eigentlich, wie es geht.
Das ist großartig. Ich werde in den nächsten Wochen, ich kenne mich, wenn ich so bestimmte Sätze höre, die mir so ein inneres Schmunzeln machen, ich werde jetzt immer sehr viel Spaß mit dieser Erbse haben. Großartig.
Das hilft, ne? Diese Bilder, die können wirklich helfen. Und ich stelle mir das auch sehr plastisch vor, wie diese kleine Erbse sich empört und aufpumpt und in Fahrt gerät und das Nervensystem von da hinten kommt so, na, 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 na. Ne? Und das war's dann. Ja. Aber man kann auch was dran tun, glücklicherweise.
Genau, das wäre so meine nächste Frage. Welche Möglichkeiten kennst du, wie Menschen, wir gehen jetzt mal davon aus, sie haben schon, nee, andersrum. Sie haben noch gar nicht realisiert, dass das überhaupt ein Thema ist. Also wir sind noch in der Phase, wir rennen von Coach zu Coach zu Coach und wir haben noch gar nicht wirklich begriffen, was ist da eigentlich los. Wie kann ich das für mich selber abchecken? Wie kann ich da überhaupt ein Gespür für kriegen?
Ja, das finde ich eine super gute Frage. Und ich würde tatsächlich so eine Liste mit Markern durchgehen und schauen, ob etwas davon für mich zutrifft. Weil du hast völlig recht, Menschen tragen Traumafolgen in unserer Gesellschaft alle. Wir sind eine traumatisierte Gesellschaft. Es ist nur so, dass der Schweregrad selbstverständlich variiert. Aber die meisten wissen eben gar nicht, dass sie Traumafolgen tragen. Und das ist ja ihr Normal. Und die denken, das ist eben so, das ist alles normal. Und man kann sich dann zum Beispiel so Fragen stellen, also es wird jetzt sehr pragmatisch, wie zum Beispiel, kann ich eigentlich gut schlafen? Kann ich eigentlich gut entspannen? Wie sieht es eigentlich aus mit meinen Beziehungen? Und zwar sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaftsbeziehungen. Ist da alles für mich rund? Wie sieht es für mich am Arbeitsplatz aus? Komme ich mit den Kollegen zurecht? Komme ich mit dem Chef zurecht? Komme ich mit den Aufgaben zurecht? Und auch ganz wichtig, wie sieht es eigentlich mit meinem körperlichen Zustand aus? Habe ich womöglich chronifizierte Dinge, für die aber gar nicht so eine richtig klare Ursache gefunden werden kann? Passieren bei mir Symptomverschiebungen? Ist meine Verdauung, das ist auch ein guter Indikator, ist meine Verdauung nicht so, wie ich sie mir eigentlich wünschen würde? Arbeitet meine Leber gut und kann entgiften? Weil die meisten Menschen, die Traumafolgen tragen, haben eben auch ein wechselndes somatisches Beschwerdebild mit sogenannten mysteriösen Beschwerden, Herdebildern, da spielen Entzündungsgeschehen eine große Rolle, also entweder offenes Entzündungsgeschehen oder diese Silent Inflammation. Und wenn man da so eine innere Liste sich macht oder vielleicht auch ruhig die Wörter nimmt, die ich jetzt gerade benutzt habe und mal guckt, wie sieht es eigentlich bei mir aus, dann kriegt man, glaube ich, ein Gespür dafür, um zu sagen, okay, Trauma könnte auch für mich eine Rolle spielen. Genau. Und dann weiß man also, dass das, was einen umtreibt und beschäftigt, keine Sache des Verstandes oder der Psyche ist, sondern ein Körperzustand. Das ist vielleicht, also nicht vielleicht, das ist sehr wichtig, aber das sollte ich jetzt vielleicht noch sagen, weil die meisten Menschen, die sich eben mit Trauma noch nicht so beschäftigt haben, die gehen immer davon aus, dass Trauma was Psychisches ist. Und eine Traumafolge ist zum Beispiel Depression. Und man geht auch in der Fachwelt leider fast immer noch davon aus, dass auch Depressionen was Psychisches sind. Und das ist es gar nicht. Die Polyvagaltheorie, die der Dr. Stephen Porges in Amerika 1994 veröffentlicht hat, die beweist einwandfrei, dass Trauma ein Körperzustand ist und dass aus diesem Körperzustand sich auch sogenannte psychische Beschwerdebilder entwickeln, wie zum Beispiel Borderline, Depressionen, Phobien, Ängste, Süchte. Und das sind alles keine Frage der Psyche, sondern des Körperzustandes. Das ist einfach total wichtig zu verstehen, weil wenn man nicht weiß, wo das Problem hockt, dann sucht man, jedenfalls ist mir das so gegangen, ich bin ja selbst betroffen, womöglich jahrzehntelang an der ganz falschen Stelle, nämlich an der Denkweise oder an den Einstellungen, dass ich das vielleicht alles so negativ sehe und es ein bisschen positiver sehen müsste. Und dann mache ich so Kurse zum Affirmieren. Und das klappt dann mit Glück für die Zeit, wo ich das aktiv tue. Aber sobald ich aufhöre, damit plumpse ich gewissermaßen wieder in den alten Zustand zurück, nämlich in die Wahrheit meines dysregulierten Nervensystems. Und deswegen ist das super wichtig zu verstehen, dass Trauma ein Körperzustand ist.
Absolut. Das habe ich tatsächlich so in dieser Klarheit auch noch nicht gehört, aber das passt total zu meinem Erleben.
Ja, und man kann das so ein bisschen leichter nachvollziehen, wenn man sich diese Zeitlinie mal anguckt. 1994 ist noch nicht so lange zurückliegend und das war in Amerika, wo er diese Polyvagaltheorie veröffentlichte. Bis das nach Europa rübergeschwappt ist, kann man gut und gerne nochmal 5 bis 10 Jahre drauflegen. Das heißt, diese Disziplin der Traumaforschung ist so jung, dass wir hier über 20 Jahre reden. Und wenn man als Schulmediziner oder Psychiater oder Verhaltenstherapeut nicht wahnsinnig fortbildungsambitioniert ist, dann passiert es, dass das einfach an einem vorbeigeht. Und so ist es halt auch, wenn ich mich in eine normale Behandlung begebe, dann bekomme ich keine Körpertherapie, sondern dann bekomme ich Psychotherapie. Und das nützt nicht nur nichts, sondern es kann das sogar verschlimmern. Einmal dadurch von diesen Selbstwerteinbrüchen, was ich vorhin schon erzählt habe, so dass es einfach nicht vorangeht und dann denkt man, oh Gott, ich mache was falsch. Aber auch dadurch, dass durch das Reden und das Reden über schmerzhafte Elemente das Nervensystem wieder in eine Aktivierung kommt und dadurch Retraumatisierung stattfinden können. Das passiert leider immer noch regelmäßig und das hängt nur damit zusammen, dass das Wissen um Trauma eben noch nicht so verbreitet ist, wie es dringend verbreitet werden müsste. Und deswegen finde ich deinen Kongress auch ganz toll, weil der ja dazu beiträgt, dieses so wichtige Wissen einfach immer mehr Menschen zugänglich zu machen.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen Trauma und wenn ich hinterher im Leben, egal wie sehr ich in einen Bereich will und mir alle Mühe gebe, wie du schon gesagt hast, und das funktioniert aber eigentlich gar nicht, zu sehen, ich muss vielleicht an einer ganz, ganz anderen Stelle ansetzen, um es dann wahr werden zu lassen, weil es geht ja. Also ich, ne, was Trauma angeht, ich komme aus einem durchaus sehr traumatisierten, sehr unbewussten Feld. Und ich denke, für einige von uns ist das so, die haben halt gesagt, okay, das muss ich jetzt verstehen. Und die sind halt selbst dann aus eigener Motivation immer, immer tiefer eingedrungen in, was ist das eigentlich? Und deswegen, ich gehe an ganz vielen Stellen mit dir total mit. Und ich habe irgendwann angefangen, also ich kenne bis in den Mutterleib und davor, wo ich mich alle rumgetrieben habe, ne, so, und irgendwann gedacht habe, ja, das ist gut, das alles zu wissen. Und wo ist die Lösung? Wie geht das denn jetzt praktisch? Wie löse ich? Ist ja vollkommen peng, wo es hergekommen ist am Ende des Tages. wie kann ich denn jetzt konkret das auflösen? Und da bin ich auch ganz klar bei meinem Körper gelandet, ne? Und zu gucken, was
Ja.
braucht der, wie kann ich dem Ruhe lehren? Wie kann ich dem
Ja, genau.
die Erfahrung von, es ist total sicher und ruhig, wie geht das überhaupt? Das waren so für
Genau,
mich
das sind
so
wichtige Sachen.
Aha-Momente, ne?
Ja, total wichtig, genau. Und früher ist man einfach davon ausgegangen und in der spirituellen Szene geht man leider auch heute noch davon aus, dass in dem Moment, wo man bestimmte Sachen durchfühlt, dass sie sich dann erledigt haben. Und das ist ein nettes Konzept, aber das gilt nur für Menschen, die nicht traumatisiert sind, die keine Traumafolgen tragen, weil die haben die Kapazität, sich mit schmerzhaften Gefühlen auseinanderzusetzen, um die dann zu integrieren. Wenn ich aber Angst habe, was ein Subprogramm bei jeder Traumatisierung ist und immer eine Rolle spielt und aufgefordert werde, dass ich mich mit dieser Angst verbinden soll, auf dass sie sich erledigt, dann lande ich in der Notaufnahme unter Umständen, weil ich gar nicht die Kapazität habe, dieser Angst zu begegnen.
Naja, aber das ist, also ich, wie soll ich sagen, ich habe ja in so einem Dorf ohne Strom gelebt. Ich hatte da auch mir einen Raum geschaffen. Ich frage mich nicht, was ich alles an Angst durchfühlt, durchlebt habe. Und ich bin aber zu genau dem Punkt gekommen, das ist einfach nicht der Punkt, wie sich das auflöst. Das hat sich so nicht erledigt. Das
Integrieren.
stimmt einfach leider nicht. Es wäre cool gewesen, aber.
Es wird schlimmer sogar, es wird schlimmer. Und das kann man bei Tieren sehen, wenn man mit Hunden arbeitet, die aus dem Tierschutz oder aus einer Tötungsstation kommen und natürlich Angst vor Menschen haben. Wenn man mit denen in eine klassische Hundeschule geht, dann sagt der Trainer, ja, der Hund muss jetzt begreifen, dass es doch jetzt sicher ist, also schmeiß sie mal rein in die Menschenmenge. Der Hund dreht fast durch, weil er kann gar nicht begreifen, dass es sicher ist, weil um das begreifen zu können, müsste er entspannt sein, weil nur dann seine Gemüseerbse aktiv ist. Auch wenn Menschen im Stress sind, dann geht die Erbse offline und das Fußballfeld online. Das heißt, wir können gar nicht integrieren, wenn wir in Panik sind, in Not sind oder in Angst sind. Und der Hundetrainer wird erleben, dass jedes Mal, wenn der Hund kommt, es noch schlimmer geworden ist. Und so ist das bei Menschen tatsächlich auch. Weil das Nervensystem unterscheidet ja nicht jetzt und gestern, sondern unser Nervensystem hat eine sogenannte Neurozeption. Das heißt, es prüft in jeder Sekunde die Umgebung, ob die sicher ist. Und wenn der Hund eben erlebt oder auch der Mensch, nee, es ist gar nicht sicher, weil ich schon wieder in der Menschenmenge bin, die mich doch geschlagen und getreten haben, naja, dann reißen diese Wunden wieder auf. Und das ist bei Hunden, also bei Säugern, wir sind ja biologisch gesehen Säuger, da funktioniert das leider überhaupt gar nicht. Das einfach zu durchfühlen und dann ist gut, sondern das macht es in aller Regel schlimmer. Durchfühlen kann man sich dann gestatten, wenn man durch eine gute Traumaarbeit so viel Stabilität sich erarbeitet hat oder so wie du das gesagt hast, dass man seinem Körper beginnt beizubringen, was ist das eigentlich Sicherheit? Dafür hat ein traumatisiertes Nervensystem ja gar keinen Referenzrahmen. Und wenn man da also langsam anfängt, dieses Gefühl von Sicherheit in Form von Stabilität und Kapazität auszubilden, dann kann man in kleinen Schrittchen gucken, okay, wie viel von diesem Auslösereiz vertrage ich jetzt, wie viel von diesem Gefühl kann ich schon fühlen und wo muss ich noch ein bisschen stabiler werden.
Aber mir tut das gerade so gut zu fühlen. Auch, ne, du hast das wirklich ganz tief durchdrungen. Ne? Du hast wirklich die, was ist das? Was ist das für eine Substanz? Das hast du wirklich vollkommen.
Das ist der Vorteil, wenn man betroffen ist. Das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber das meine ich tatsächlich. Es gibt ja auch sehr gute Therapeuten, die das akademisch erlernt haben und die sind aber fachlich einwandfrei qualifiziert. Da möchte ich überhaupt gar nichts gegen sagen. Nur wenn man aus eigener Betroffenheit in diese therapeutische Arbeit rutscht, dann ist das, glaube ich, immer noch ein Zahn tiefer oder zumindest empathiefähiger, weil man ja ganz genau weiß, wovon man spricht. Ich habe das ja wirklich am eigenen Leib durch.
Was hast du für Möglichkeiten gefunden, deinen Körper wieder in Sicherheit zu bringen? Also der Erbse klar zu machen, die Lage ist safe, keep cool. Und dem
Genau.
Fußballfeld vor allen Dingen klar zu machen,
Genau,
kannst
das ist nämlich
du
die
wieder
Erbse
aufstehen.
weiß das, ne? Deswegen ist man ja auch so irre oder kann so irre werden, weil die Erbse sagt, alles in Ordnung und man sieht auch kein Säbelzahntiger, alles in Ordnung. Aber das Nervensystem hat keine Kommunikationsleitung zur Erbse. Also Fußballfeld und Erbse kommunizieren nicht miteinander. Das sind wie getrennte Firmen, die nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, diese Regulation von Erbse zu Fußballfeld, die findet nicht statt, sondern das Fußballfeld braucht eine eigene Ansprache, damit es das erkennt, was die Erbse über andere Kanäle in Erfahrung gebracht hat. Und so. Ja, das, manchmal, ich mag diese Bilder tatsächlich auch gern. Ich freue mich auch, dass du lachst, weil Trauma ist einfach so was Komplexes, dass es irgendwie sehr zum Verständnis beiträgt, wenn man das auf ein paar sinngebende Bilder runterstrippen kann. Das wird natürlich noch nicht der vollen Umfänglichkeit gerecht, aber man hat schon mal so eine ganz gute Anfangsvoraussetzung, wie sich das da wohl alles verhalten mag. Genauso, und um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich mein Nervensystem informiert habe, ich finde mit der genialsten Methode, die es überhaupt gibt. Also es gibt viele Methoden, um das Nervensystem zu regulieren. Sehr bekannte sind zum Beispiel Somatic Experiencing, das ist von Peter Levine. Und auch sehr bekannt für Schocktrauma ist EMDR, das sind sehr schnelle Augenbewegungen. Und all das können gute Möglichkeiten sein, aber sie setzen einen fantastischen Therapeuten voraus. Wenn der Therapeut nicht gut ist, kann da Unheil angerichtet werden, wie mit jeder Methode. Das tragen Methoden in sich. Und deswegen bevorzuge ich eine Methode, die gar keine ist, nämlich ein Selbstheilungsreflex. Also unser ganzer Körper hat Selbstheilungskräfte, das merkt man spätestens dann, wenn die liebe Katze, die da jetzt friedlich liegt, mal ihre Krallen hier links gezogen hat. Und das heilt dann einfach zu. Also wenn ich die Wunde nicht störe beim Zuheilen, vielleicht nur ein bisschen Peroxid draufsprühe, dass die Bakterien weggehen, dann ist nach 3 Tagen der Schnitt weg. Das sind Selbstheilungskräfte, die unser ganzer Organismus hat, glücklicherweise. Und unser Nervensystem hat sogar einen ganz eigenen Mechanismus eingebaut, ein Selbstheilungsreflex, nämlich Zittern, das neurogene Zittern. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie Zittern. Und in Tierfilmen kann man sehr schön sehen, wie sowas funktioniert. Da jagt dann ein Löwe eine Gazelle und manchmal gewinnt der Löwe, das war's dann, aber manchmal gewinnt auch die Gazelle. Und wenn die in Sicherheit ist, dann steht die da und zittert. Und durch dieses Zittern kann das Hetzerlebnis, das sie durch den Löwen erfahren hat, ihr Körpersystem wieder verlassen. Und wenn sie fertig gezittert hat, ist die Welt wieder clean. Sie vergisst natürlich nicht, dass es Löwen gibt, aber sie realisiert, jetzt ist keiner hier, jetzt kann ich mal was essen gehen. Wenn die nicht zittern würde und essen wollen würde, könnte sie sich das nicht gestatten, weil sie immer denken würde, oh Gott, der Löwe, und dann wird sie weiterrennen. Wenn sie trinken wollen würde, könnte sie auch nicht in Ruhe trinken, weil dann müsste sie ja stillstehen und den Kopf senken und dann könnte der Löwe sie ja packen. Also rennt sie weiter, würde sie weiterrennen. Und die würde nach 3 Tagen sterben, aber gar nicht wegen des Löwen, sondern wegen ihrer Überzeugung, dass der Löwe ihr noch auf den Fersen ist, weil sie das Hetzerlebnis gehalten hat im Körper. Und das ist bei uns Menschen tatsächlich ganz genau das Gleiche. Wir glauben auch, wenn wir in eine Situation kommen, die unser Nervensystem mit einer früheren Situation in Verbindung bringt, und das geht Sekundenbruchteil schnell, dann glauben wir auch Gefahr, obwohl der andere Mensch sich vielleicht nur nach dem Weg erkundigen möchte und uns gar nichts Übles will. Aber auch wir leiden darunter, dass wir immer wieder neu reinszenieren, weil wir denken, es ist genau wie früher. So, und das ist schon verflixt, weil dadurch engt sich auch der Handlungsspielraum immer mehr ein und es mag auch schon deutlich werden, dass Trauma niemals von alleine ausheilt. Nie. Das Nervensystem gibt die verschalteten Informationen nicht einfach wieder her, weil es die ja für überlebenswichtig hält. So, und wie die Gazelle sterben würde, wenn sie nicht rauszittert, so würden auch wir zwar nicht sofort und auf der Stelle sterben, sondern das geht ja deutlich länger und langsamer, aber auch unser Radius schränkt sich immer mehr ein. Und das Zittern bietet der Körper nicht nur der Gazelle freiwillig an, das bietet er sogar auch uns Menschen freiwillig an, und zwar immer dann, wenn wir gerade was Schlimmes überlebt haben. Also die Leute, die uns jetzt zuschauen, können vielleicht mal so retrospektiv ein bisschen spazieren mit ihren Gedanken und mal schauen, ob, wenn sie vielleicht mit dem Auto fast aufgefahren wären und schnell zum Stehen kommen, ob dann womöglich so ein Zittern einsetzt. Viele kennen es nach einer OP im Aufwachraum, da wird auch gezittert, weil das Nervensystem, das ist Millionen Jahre alt, das kennt keine Skalpelle. Und wenn man sich da operieren lässt, dann denkt das Nervensystem, das ist aber eine schlechte Idee. Und deswegen kommt es dann im Aufwachraum auch zu diesem Zittern, um den OP-Schock gleich wieder rauszugeben. Das heißt, auch unser Körper kann es freiwillig, allerdings nur bei aktuellen Anlässen, wie zum Beispiel dieser Autounfall, unangenehmes Gespräch und so weiter. Wenn wir an die Altlasten ran wollen, also an die Verschaltungen, die während der Prägezeit entstanden sind, und Prägezeit beginnt mit der Empfängnis und endet ungefähr mit dem 15. Lebensjahr. Und in dieser Zeit ist alles verschaltet, was wir erlebt haben. Man kann sich das vorstellen wie so ein Fotograf, der knipst, 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 knipst bei allem, was wir tun. Und das ist ein gigantisches Bilderalbum, was hinten im Stammhirn abgelegt wird. Und da geht nichts verloren. Und wenn wir 15 sind, dann sind alle Nervenbahnen miteinander verbunden. Bei der Geburt lagen die noch lose rum. Mit 15 sind sie alle verbunden. Jedes Teil hat sein Gegenteil gefunden und dann sind wir fertig. So. Und wenn man an diese alten Verschaltungen ran möchte, weil da hängt das Trauma, da hängen unsere Erfahrungen von Not und Demütigung und Angst und Gefahr, da bietet der Körper das nicht mehr freiwillig an, weil das einfach viel zu lange her ist. Da müssen wir es durch einen Trick provozieren. Und den Trick brauchen wir deshalb, weil das Zittern ein autonomer Reflex ist. Das ist so ähnlich wie unsere Verdauung, die ja auch autonom funktioniert. Wir könnten nicht sagen, dass wir jetzt mal Durchfall haben wollen, weil wir was Blödes zum Frühstück gegessen haben. Wenn wir Durchfall haben wollen, brauchen wir auch einen Trick, nämlich Bittersalz oder Rizinusöl. Dann klappt das mit dem Durchfall. Und wenn wir zittern wollen, können wir auch nicht sagen, zitter mal, sondern auch da brauchen wir einen Trick, und dieser Trick besteht in einem Überlastungszittern. Das heißt, man bringt seinen Körper in eine Position, wo er vor Anstrengung so ein bisschen zittert, und das Überlastungszittern ist die Brücke für das neurogene Zittern, und dass das gewechselt hat, dass es jetzt das neurogene ist, das würde man daran merken, dass man gar nichts mehr tut, sondern der Körper von ganz alleine so ruckelt und zuckelt. Und jeder, der das ausprobieren möchte, der kann in seine Suchmaschine einfach eingeben, TRE, Übungen. Da findet man im Internet mittlerweile viele Anleitungen, und dann kann man sich da einfach so ein bisschen durchprobieren. Und das ist ein Selbstheilungsreflex, der nicht funktionieren kann. Das geht nicht. Also Selbstheilungsreflexe, die funktionieren einfach. Da ist nicht, ha, vielleicht klappt das bei mir, vielleicht klappt das nicht bei mir. Es kann nicht klappen, es klappt immer. Was man allerdings berücksichtigen muss, ist, dass man ein bisschen Zeit mitbringen muss. Und das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass diese Verschaltungen, die wir vorgenommen haben, die gehen in die Millionenhöhe, weil alles, was wir erlebt haben, ist ja da hinten abgelegt. Und wenn wir jetzt zittern, dann zittern wir vielleicht bei jeder Sitzung 2000 Verschaltungen raus, vielleicht auch 3000, vielleicht auch nur 1500, das weiß man nicht so genau. Das ist eigentlich eine ganz ordentliche Zahl, so 2000 Verschaltungen weniger. Aber angesichts dessen, was da noch drinne ist, merkt man keinen großen Unterschied, ob da nun 2000 mehr oder 2000 weniger sind. Und wenn man einen Unterschied bemerkt, dann ist das auf der Zeitschiene meistens so nach 8 Wochen bis 12 Wochen. Manchmal geht es auch schneller, länger dauert es eigentlich selten. Aber dann ist ein solches Maß an diesen alten Verschaltungen rausgeflogen, dass wir tatsächlich eine Verschiebung und eine Veränderung spüren. Und das muss man einfach wissen, weil wenn man denkt, das ist jetzt wie so ein kleiner Schalter und dann ist alles neu, dann ist man frustriert, wenn man eine Woche zittert und man schläft vielleicht immer noch schlecht oder die Verdauung klappt immer noch nicht gut, und dann denkt man, oh Mist, das klappt ja gar nicht. Doch, tut es, aber muss noch mehr rausfliegen.
Wie ist das eigentlich? Du hast gesagt, mit 15 sind wir quasi fertig verschaltet. Und wenn ich jetzt Retraumatisierungen erlebe, wenn das immer wieder angetrieben oder aktiviert wird, ist dann einfach nur diese alte Verschaltung aktiviert oder setzt sich da jedes Mal nochmal was obendrauf?
Genau, also unser Nervensystem, wie auch die kleine Erbse, ist neuroplastisch. Das heißt, es verschaltet sich immer munter weiter,
Okay.
aber immer in der gleichen Qualität. Also da mit fertig, das stimmt, das ist ein bisschen irreführend, da müsste ich mir eine bessere Formulierung ausdenken, ist innerlich gerade notiert, weil es passiert immer noch was, aber es von der gleichen Qualität. Das heißt, um mal bei diesem Mangel zu bleiben, wenn wir Mangel verschaltet haben, dann erleben wir ja auch lauter Mangelerlebnisse und die verschalten sich erneut. Und wenn wir was Gutes erfahren würden, könnte sich das Gute auch verschalten, aber dazu müssten wir erstmal drankommen. Also es geht tatsächlich weiter, aber in der gewohnten Qualität. Und das ist übrigens auch super interessant für die Leute, die so gerne manifestieren wollen und sagen, ah, das klappt irgendwie bei mir nicht mit dem Manifestieren. Doch, doch, wir manifestieren rund um die Uhr. Nur manifestieren wir die Sachen, die der Qualität unseres Nervensystems entsprechen und nicht die Sachen, die der Qualität unserer Gedanken entsprechen. Das ist ein ganz großer Irrtum. Also wir manifestieren nicht unsere schönen Gedanken, sondern wir manifestieren die emotionale Zusammensetzung unseres Nervensystems. Also das klappt prima mit dem Manifestieren, aber eben nicht so, wie es auf der Wunschliste steht.
Ich finde es so entlastend, wenn du das sagst, ne? Weil dann so klar wird, aber
Ja, man
dann.
kann nichts dafür, ne? Und du kannst nichts dafür, dass das nicht so läuft.
Naja, vor allen Dingen weiß ich denn jetzt, ah, da kann ich aber tatsächlich nochmal meine Welt bewegen. Ne? So, ich muss gar nicht noch mehr denken, wenn die Erbse eh schon kurz vorm Kollaps ist, sondern an die Qualität des Nervensystems verbessern.
Also Denken wird ja auch überbewertet. Ne? Ich weiß, der Spruch ist jetzt blöde, aber da wir uns ja so sehr über unseren Verstand definieren, glauben wir ja tatsächlich, dass wir durch Denken alles retten. Und tatsächlich ist das Denken ein Instrument, das wir immer dann brauchen, wenn wir ein Problem lösen wollen. Dann ist es natürlich unabdingbar, dass wir denken und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ein gechillter Mensch ohne Traumafolgen, der denkt nicht. Der sitzt in seiner Hängematte oder auf seinem Nagelbrett, ist ja jetzt mal egal wo, und der ist einfach. Der lebt seine Seinsqualität. Und Denken, der fängt an mit Denken, wenn er sich vielleicht überlegt, was esse ich denn heute Mittag? Und dann kann man ja auch was denken. Aber dieses permanente Rumgedenkele, das ist schlicht eine Traumafolge. Das entspricht schlicht dem Nervensystem, das so im Überlebensmodus ist, dass es nicht zur Ruhe kommt, sondern immer glaubt, ich muss tun, ich muss, ich muss, ich muss.
Ja, vollständig, ich bin ganz bei dir.
Und es ist wirklich gut, finde ich, wenn man diese Dynamiken dahinter versteht. Also für mich war das total wichtig, weil ich habe mich ja wie ein Monster gefühlt. Ich konnte mich ja selbst nicht verstehen. Ich habe gemerkt, dass ich Sachen tue, die ich eigentlich gar nicht tun wollte, dass irgendwie alles nicht so funktioniert, wie es bei anderen scheinbar funktioniert. Und ich hatte keine Ahnung, warum das so ist. Gut, ich bin jetzt vielleicht auch extrem analytisch. Ich glaube schon, dass ich so ein spezielles Grundstrickmuster mitgekriegt habe, wo Klarheit und Analyse und Reflexion, das ist hoch bepunktet bei mir. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht so ist, ist es sehr erleichternd zu wissen, was passiert da eigentlich. Und das ist gar nichts Anormales, sondern das sind absolut logische Sinnzusammenhänge. Und das kann wirklich extrem entspannend sein, wenn man denkt, ah, okay, ist zwar traurig, was mir passiert und ich will es auch ändern, aber es ist absolut logisch, was sich da zeigt.
Genau. Das ist so der Punkt, wo ich glaube, da hören wir auf, uns mit dem zu identifizieren, was wir erleben. Ne, da wird klar, es gibt so ein Ich und das erlebt es. Das ist nicht mehr eins. Aber das ist, wo wir tatsächlich anfangen können, das zu heilen.
Ja.
Mit Zittern klingt mega spannend, klingt total.
Ja, es ist
Ich habe
einfach super.
vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist wirklich schon lange, lange her, da habe ich damit mal angefangen. Und habe das aber so alleine gar nicht so lange durchgezogen. So, ich hätte geglaubt, dass ich damit zu jemandem gehen kann, ne? Der das auch so ein bisschen begleitet, der mir auch so ein bisschen aus Perspektive schildern kann, so, du bist da und da, ne? Weil ich bin ja da in dem Moment, wo das läuft, ich bin ja wie blind. Ich gucke ja nicht gleich zu, ne? Und der mir einfach sagen kann, da vorne an der Straße links, alles gut, geh weiter. So. Das hätte
Genau, ja, das ist sehr hilfreich. Ja, das
Ja.
ist, finde ich, überhaupt ein sehr schöner Appell, den du gerade so indirekt ausgesprochen hast. Man kann sich und sollte sich Unterstützung holen. Das sage ich jetzt auf gar keinen Fall, weil ich mehr Klienten haben möchte. Ich habe ganz, ganz viele. Aber ich sage das deshalb, weil diese Idee, dass man es das alleine machen muss, tatsächlich auch eine Traumafolge ist. Weil nämlich in unserer Kindheit das die einzige Möglichkeit war, in den Rückzug zu gehen, eine Strategie zu erarbeiten und damit gewissermaßen wieder am Esstisch aufzuschlagen, um irgendwas vorzubereiten. Da haben wir ja auch keine Unterstützung bekommen. Und normalerweise sind wir Menschen ja hochsoziale Verbindungswesen. Wir genießen es, andere zu unterstützen. Wir sind auch dankbar, von anderen unterstützt zu werden. Und diese Idee, ich schäme mich, um Hilfe zu bitten oder ich muss das alleine machen, das ist nicht normal, sondern eine Traumafolge. Und deswegen auch wirklich mein herzlicher Appell, sich begleiten zu lassen. Das muss womöglich noch nicht mal ein Therapeut sein, weil es gibt leider sehr wenige Therapeuten, jedenfalls kassenärztlich zugelassene Therapeuten. Das kann aber auch gerade im Hinblick auf das Zittern, ein guter Freund sein oder eine gute Freundin sein, die sich einfach ein bisschen einliest und dann auch von der Sache was weiß und dass wir uns dann so begleiten lassen.
Ja, das ist immer mit dem kassenärztlich, das ist immer so eine Sache. Da habe ich auch festgestellt, da ist es wie im wahren Leben, ne? Menschen, die den Fokus auf Sicherheit richten, ne? Ein Kassensitz ist einfach was, was mit Sicherheit zu tun hat. Da kann ich absehbar so und so viele Klienten. Das ist einfach eine andere Art zu sein, als Menschen, die sagen: So, ich will es wissen, was ist da wirklich los, ne? Dieses Kramen und forschen, bis ich dann einfach, ha, jetzt habe ich so, ne, den Stein der Weisen. So hängt das zusammen und das so aus sich selbst heraus wirklich tief ergründen. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Arten von Menschen. So, ich will das gar nicht bewerten. Ich finde, das eine ist nicht besser oder schlecht. Es ist einfach verschieden. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ich habe für mich so gemerkt, dass, weil es meinem Wesenstyp auch näher ist, mir Menschen gut helfen, die so ein bisschen wie ich sind, die auch eher so, was ist da noch? Was
Graben und buddeln.
genau. Und ich finde, da muss einfach jeder so gucken, wo, was für ein Typ Mensch bin ich, so was hilft mir denn jetzt auch wirklich, ne? Und ich finde, auch aus eigener Erfahrung, wenn es nicht wirklich funktioniert, wenn ich irgendwo 15, 20, 25 Sitzungen gemacht habe und merke, oh, das bewegt sich nicht, sich dann zu erlauben, dann gucke ich nochmal, was denn sonst noch geht und daraus nicht den Schluss zu ziehen, was stimmt denn mit mir nicht, dass das nicht funktioniert, sondern zu sagen, hey, das matcht vielleicht an der Stelle gar nicht. Und so, auch
Sehr
da wieder
wichtig,
so aus
Hinweis.
der Wertung rauszugehen, es sagt weder darüber aus, ob der Therapeut gut oder schlecht ist, also manchmal matcht das einfach nicht, dann passt
Ja,
das
ganz genau.
nicht.
Und die Bewertung erfolgt ja insgeheim doch. Man denkt nämlich, man selbst ist zu blöd und kriegt es nicht hin.
Ja, genau. Genau.
Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, weil natürlich ist Traumaheilung ein Prozess. Das geht nicht mit Knicks und dann ist alles gut. Aber dieser Prozess beinhaltet dennoch, dass es vorangeht und dass auch deutliche Verbesserungen und Erleichterungen spürbar werden. Und wenn du genau das, was du erzählst, ich gehe da 25 Mal hin, ich arbeite mit vielen Menschen, die sind Jahre und Jahrzehnte lang in Psychotherapie gewesen und nichts ist passiert. Und sie haben aber gedacht, es liegt an ihnen, dass sie irgendwie das nicht gut genug machen. Ne? Ganz wichtig, also dein Appell, wenn ich merke, da bewegt sich nichts, dass ich gar nicht lange grübele, sondern schau, okay, vielleicht sollte ich mal woanders gucken.
Das wäre halt rückblickend so das, was ich anders machen würde, wenn ich jetzt nochmal losgehen würde, ne? Das
Ich
wäre
auch,
das Einzige,
absolut.
dass ich,
Absolut.
auch wenn das menschlich passt, das sind ja feine Menschen, das ist gar nicht die Frage, aber wenn ich sehe, das bewegt sich gar nicht, dann, ne, Methode wechseln, so bis
Würde ich genauso machen. Ich habe 40 Jahre damit verbracht, echt ungelogen, 40 Jahre. Und ich habe zwar gewechselt, aber es ist gar nichts hat funktioniert. Ganz egal, ob ich auf Geistheilung gesetzt habe oder auf klassische Verfahren wie Verhaltenstherapie, Psychotherapie, Transaktionsanalyse, Familienstellen. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen schlauer über das Ganze geworden. Die Erbse hat sich gefreut, die hat gut Input gekriegt. Aber mit dem Input konnte ich gar nichts anfangen, weil der Zustand meines Körpers, also sprich mein Leiden, war davon ja gänzlich unbeeinflusst. Und das ist tatsächlich auch das Schöne an der gelingenden Traumaheilung. Das, was die Erbse gelernt hat in all den Therapien, die nicht zielführend waren, das bleibt erhalten. Das geht ja nicht verloren. Und wenn ich jetzt noch an der richtigen Adresse suche und mein Nervensystem aus diesem jahrzehntelangen Überlebensmodus runterfahre, dann kommt die Erbse ganz groß raus, weil die hat da tolle Ideen, was wir machen können.
Genau. Ja, das habe ich mir irgendwann auch mal gedacht. Das ist gar nicht vergebens gewesen. Es ist
Ja.
trotzdem gut, dass ich das alles jetzt erfahren habe.
Ja,
Es ist
genau.
nicht nur so
Ja.
ein Wissen, sondern viel geht ja. Ich habe irgendwann schon angefangen, mich auch mehr über den Körper zu orientieren, weil mir klar war, da fühle ich den Stress, also muss da auch eine Lösung hin. Ne? So. Und
Genau. Ja, wie schön so ein normaler, gesunder Menschenverstand sein kann, ne? Das, was du gerade sagst, im Körper, ich fühle den Stress, also muss ich dahin. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also, ich will jetzt wirklich nicht ätzen über die Spiri-Szene, weil ich komme selber aus der Spiritualität, aber da würde man dann sagen, na, wenn es da in deinem Körper ist, dann denkst du falsch. Denk mal anders, dann wirst du das auch nicht mehr in deinem Körper spüren. So wird da argumentiert. Und ich habe es ja jahrelang geglaubt und habe gedacht, ich müsste nur positiver denken. Die Problematik ist aber, dass ein dysreguliertes Nervensystem nicht positiv denken kann, weil das wäre auch geradezu absurd, wenn wir nochmal zurück zu so einem Tier gehen, das vielleicht von einem anderen Tier gehetzt wird. Warum sollte das Tier sich freuen? Das ist damit beschäftigt, sein Leben zu retten. Da freut man sich nicht. Freuen kann man sich vielleicht hinterher, wenn man wieder in Sicherheit ist. Also es ist ein total vergeblicher Appell, einem depressiven Menschen zu sagen, denk mal an schöne Sachen. Das gibt der Körper nicht her, kann man nicht.
naja, und wie du sagst, es ist ja eher so, dass es voll nach hinten losgeht, weil es immer das
Ja.
nicht erzeugt, dann stimmt
Ja.
mit mir was nicht. Alle anderen
Ja,
scheinen
ist so.
es zu können, ich kann es nicht. Also
Ja, genau, bin ich falsch.
ich
Genau.
kenne das tatsächlich auch. Also, dass ich da irgendwann auf die Idee gekommen bin, dass das nochmal anders zusammenhängen muss, auch Zustand nach 30 Jahren,
Ja.
klassisches, ne? So.
Ja,
Genau.
genau.
Bin ich ganz bei dir. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass du auch zugesagt hast, weil also ich finde gerade in diesem Reichtumsbereich, ich glaube halt, dass tatsächlich Armut, auch Armut an Erlebnis, also ich finde Armut und Reichtum, da geht es ja um viel, viel mehr als Geld.
Tiefer, total,
Das
total.
ist einfach so, also für mich so zentral mit Trauma verknüpft. Das ist
Ja,
so. Und
du
Menschen,
hast recht.
die geschafft haben, irrsinnig viel Geld zu haben, aber trotzdem diese Angst in sich nicht haben lösen können. Da denke ich immer, boah, wie schade, ne? So.
Ja.
Das
Ja,
ist.
wie schade, in der Tat. Weil die genießen das ja gar nicht und sie können es auch nicht genießen, sondern da greift dann das, wenn du was hast, wenn du viel hast, dann musst du auch viel Angst haben, dass du es wieder verlierst.
Genau. Genau. Also haben mir einige Speaker auch immer mal wieder erzählt, ne? Dann ab einer bestimmten Summe, die du einnimmst, setzt plötzlich die Angst ein, dass deine Kinder entführt werden könnten oder. Ich
Oh
dann,
ja.
ne? Und da finde ich dann zu sagen, so, ich entspanne einfach mein Nervensystem vollkommen und bin dann auch
Ja.
nicht mehr in Resonanz mit bestimmten Dramen. Und
Ganz
wenn
genau, ganz
Dramatisches
genau.
passiert, dann kann ich eine gute Lösung finden, weil ich nicht total, und ich finde, wenn man so hochgefahren ist und das als normal begreift, dann, wie soll ich sagen, ist ja das kreative Denken, wir sind von so vielen gesunden Prozessen damit abgeschnitten. Also ich habe ja starkes Übergewicht noch viel stärker gehabt. Und was ich mir alles angehört habe, auch von Ärzten, ne, wie falsch ich esse und bla bla bla, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, nee, das ist reiner, dauerhafter Körperstress, das ist eine Traumafolge, gar nicht mehr. Und seit ich das beachte und mein Fokus, der liegt nicht mehr auf dieses oder jenes Nahrungsergänzungsmittel, sondern im Wesentlichen liegt der auf, wie geht es meinem Nervensystem und was kann ich jetzt
Wunderbar.
dafür tun? Seitdem
Genau.
entspannt sich die Lage an so vielen Stellen. Und ich finde, das hat eben so weit, du hast vorhin gesagt, es ist so wie der Ursprung. Und wenn da so eine Trauma Folge, so diese Welle, diese Schwingung davon in allem mitschwingt, dann hat das einfach, finde ich, katastrophale Ausmaße. Aber das kennt kaum jemand als eine Katastrophe. Wir halten es wirklich.
Trauma. Für normal. Wir halten das deshalb für normal, weil unser Nervensystem nichts anderes kennt. Und dann sehe ich auch in meiner Praxis Leute, die wippen mit dem Fuß oder machen mit den Händen und sagen, ich bin ganz entspannt. Und die denken auch, sie sind ganz entspannt, weil das für sie der Zustand ist, den sie als Entspannung kennengelernt haben. Ja? Und was du eben auch noch gesagt hast, das finde ich auch super wichtig, Trauma überschattet alle Lebensbereiche, alle. Man könnte sagen, es gibt kein Leben außerhalb von Trauma, weil Trauma ist im Körper und alles, was wir machen, machen wir mit unserem Körper. Also es ist ja völlig egal, ob wir auf eine Party gehen oder schwimmen gehen oder im Supermarkt sind, wir machen das mit unserem Körper und da hockt das Trauma. Das heißt, es gibt keine Oase in unserem Leben, die traumafrei ist, weil alles, was wir machen, wir mit unserem Körper machen. Es hat wirklich Auswirkungen auf alles. Ja.
Absolut. Gibt es
Aber
was, was...
lass mich gerade noch ganz kurz, dass ich hoffe, das ist in der Zeit noch drin, weil das mit dem Übergewicht, was du ansprichst, das ist sehr, sehr wichtig, weil unser Nervensystem ist dysreguliert. Das heißt, es kann sich nicht alleine regulieren. Und weil es sich nicht alleine regulieren kann, braucht es sogenannte Koregulantien. Und ein Koregulans ist zum Beispiel Essen. Und Essen ist ein super gutes Koregulans, weil dadurch, dass der Zungengrundmuskel in Aktivität gerät, wenn wir etwas runterschlucken, wird dadurch der ventrale Vagus stimuliert. Und wenn der ventrale Vagus online ist, dann haben wir Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit, Entspannung. Und das ist einfach genau das, was das Nervensystem braucht, um wenigstens minimal zur Ruhe zu kommen, um nach einem anstrengenden Tag ein bisschen abschalten zu können, um irgendwie durch die Nacht zu kommen und so weiter und so weiter. Und wenn man das jetzt symptomatisch behandelt und in eine Diätklinik geht. Das ist katastrophal. Das ist so, wie wenn man einem Kind, das gerade Fahrradfahren lernt und die Balance noch nicht selbst halten kann und deswegen Stützräderchen hat, wenn man dem die Stützräderchen wegnimmt. Da crasht das Kind, weil es ja noch nicht allein die Balance halten kann. Und wenn wir als Koregulanz Essen haben oder Nikotin oder Alkohol und das einfach weggenommen wird, dann crasht unser Nervensystem, weil es sich nicht selbst regulieren kann. Ja, und auch das ist super wichtig, so wie du sagst. Das muss im Zusammenhang gesehen werden und nicht einfach glauben, das sind ganz unterschiedliche Baustellen. Es sind keine unterschiedlichen Baustellen. Es ist egal, ob ich Beziehungsschwierigkeiten, Arbeitsplatzschwierigkeiten oder Essdruck habe. Sieht nur aus wie unterschiedliche Baustellen. Es ist alles das Gleiche. Es ist das dysregulierte Nervensystem, das unterschiedliche Haltungen bei uns hervorbringt. Und das ist dann, finde ich, recht übersichtlich, ne? Wenn man weiß, ich habe da nicht 100.000 Baustellen, die ich alle befrieden muss, sondern eigentlich nur eine einzige, mein Nervensystem, finde ich eigentlich mutmachend.
Na, ich glaube, für mich war es sogar noch schwieriger, weil ich hatte dieses Essdruck. Irgendwas hatte ich gar nicht, sondern ich habe gemerkt, ich kann nicht abnehmen. Ich habe selbst beim Fasten Energie abgenommen, egal was ich gemacht habe. Mein Körper hat irgendwann mal in der Schocksituation angefangen zuzunehmen. Und ich habe, weißt du, ich habe mega gesund gegessen, lillillil, Zucker, kein Plan. Ich habe einfach nicht abgenommen, egal was ich gemacht habe. Da habe ich dann, was mache ich falsch? Was stimmt mit mir nicht? Irgendwann mal war ich an so einem Punkt, dass ich gedacht habe, Nicole, jetzt guck doch mal die Fakten. Das kann nicht sein. Das liegt definitiv an allem, aber nicht am Essen. Und das tut es schon seit ganz vielen Jahren. Ich habe in meiner Kindheit Gummibärchen gegessen, aber das ist alles Quatsch. Wo kommt denn das her? So, das ist unlogisch. Und dann kam ich da drauf, aber mir haben ganz oft Ärzte blöde Sachen an den Kopf geworfen, er von nichts kommt nichts und lauter so dumme Sprüche halt, wo ich heute, viele Jahre später, klar sagen kann, na, wenn man keine Ahnung hat, muss man dumme Sprüche machen, das verstehe ich schon, das ist auch eine Kompensation, aber damals, ich saß da nur und habe mich so falsch gefühlt, ne? Und kam ja auch aus diesem Körper gar nicht weg. Dann hat es mir auch dieser Stress, da gibt es so eine Stressachse im Körper, ne? Die Nieren, die einfach völlig dysreguliert sind. Als mir das klar geworden ist, und dann gibt es ja immer noch die, die sagen, ah, du musst ganz viel Sport machen. Nein, leider nicht. Ich habe bei Sport auch nicht abgenommen. Und dann habe ich mal einen ganz, ganz großartigen Artikel gelesen, wo klar war, nee, du musst genug schlafen, du musst genug zur Ruhe kommen, weil nur wenn es sicher ist, kann der Körper sagen, ach, das brauchen wir nicht mehr, das kann weg, wir können das jetzt auch brauchen. Wenn
Ganz
aber der
genau.
Körper permanent Traumastress hat, Nervenstress hat, dann kommt er im Leben niemals nicht auf die Idee, was abzubauen, weil das geht gar nicht. Und das zu
Richtig.
begreifen, das war für mich der Schlüssel, ne? Zu sagen,
Das
ich brauche
glaube ich dir.
genug Schlaf und ich brauche genug Ruhe.
Ja.
Und dann.
Wobei das nächste Problemfeld triggert, weil aus Sicht des Nervensystems ist Schlafen eine ganz gefährliche Angelegenheit. Also solange das Nervensystem noch nicht reguliert ist, sondern im Überlebensmodus ist, findet das Schlafen eine ganz schlechte Idee. Weil wenn man schläft, dann ist man ja logischerweise nicht wach. Und wenn man nicht wach ist, dann sieht man ja auch nicht die Gefahr, die ja uns umzingelt förmlich. Und
Ja.
deswegen haben alle Menschen, die Traumafolgen tragen, größte Mühe mit ihrer Schlafdauer, Schlaftiefe, mit ihrem ganzen Schlafverhalten. Und aber auch da finde ich, wenn man weiß, woran das liegt, dann ist schon so ein bisschen Entspannung möglich, weil man dann weiß, das ist, unser Körper tut sein Bestes
Absolut.
für uns. Ne?
Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Das war halt irgendwann, habe ich gedacht, Körper. Wie kann das sein? Ich erlebe das ja nahezu als feindlich, ne? Dass das alles
Ja.
nicht funktioniert. Und es fühlt sich immer so gegen mich gerichtet an. Und das ist es aber gar nicht. Der Körper ist ja mein treuester Freund, mein treuester Gefährte, der so gut er kann, versucht, mir klarzumachen, guck, das hast du übersehen. Guck, das brauchst du. Und
Und
das zu begreifen, war für mich persönlich total heilsam, ne? Zu wissen,
ja.
ha, da ist gar nichts falsch, das ist kein gegen mich gerichtet, sondern es ist nur eine
Gegen.
Sprache, die ich überhaupt erst mal lernen muss.
Ja, einmal das, wobei das machst du jetzt schon für Fortgeschrittene und das ist auch gut, weil natürlich gibt es Symbolebenen auf somatisches Geschehen, aber man kann noch einen Stock tiefer ansetzen und da ist es einfach so, dass der Überlebensmodus, das ist ja der teuerste Modus, den wir haben. Das ist wie wenn du mit einem Autochen immer Vollgas über alle Straßen schrappst, dann brauchst du natürlich mehr Benzin und schneller ein Öl wechseln und schneller Ersatz. Teile. Und der Überlebensmodus, der ist sehr energieintensiv und um den zu halten, opfert unser Körper funktionierende Kreisläufe, um die Energie, die diese Kreisläufe fressen würden, in den Überlebensmodus zu geben. Das
Ja.
heißt, der Körper weiß, was er da opfert, aber er tut es, weil was nützt dir ein guter endokrinologischer Funktionskreislauf, wenn du tot bist? Gar nichts. Überleben ist das Allerwichtigste. Ja, und deswegen macht der Körper das, opfert all die Dinge, die nicht unbedingt fürs Überleben notwendig sind. Und wenn man diese Haltung nachvollziehen kann, dann begreift man auf einmal auch, dass der Körper wirklich wunderbar ist. In meinen tiefsten Traumaphasen habe ich das Buch von Louise Hay gelesen, Liebe deinen Körper. Ich habe gedacht, was hat die Frau? Was will die mir? Wie kann mein Körper wunderbar sein, der mir ein Symptom nach dem anderen beschert? Da hatte ich konnte es einfach nicht verstehen. Und als ich lernen durfte, was Überlebensmodus bedeutet und was der Körper mir zuliebe opfert, damit wir bloß am Leben bleiben, ja, da habe ich dann auf einmal begriffen, was damit wohl gemeint ist, dass unser Körper so wunderbar ist.
Ja, absolut. Aha. Wenn du jetzt so 2023 geht ja gerade los, wenn dieses Video ausgestrahlt werden wird, wenn du mal guckst, was wäre so dein wichtigster Tipp? Was würdest du einem Menschen empfehlen, der da jetzt sitzt und auf irgendeine Art Resonanz mit diesem Interview hat und sagt, weiß jetzt gerade auch noch nicht so ganz. Wie würdest du dem empfehlen, geht er los? Womit fängt er am besten an?
Also ganz pragmatisch würde ich bitten, dass mit dem neurogenen Zittern angefangen wird und dafür würde ich mir Anleitungen im Netz suchen. Und dann würde ich wirklich versuchen, zum Experten meiner selbst zu werden. Das heißt, ich würde bei YouTube, da gibt es ja mittlerweile ganz viel, vielleicht können wir auch meinen Kanal verlinken, da gibt es auch noch viele Videos über Trauma. Würde anfangen, mir das anzugucken, weil mit jedem, also natürlich nicht nur von mir, es gibt ja wunderbare andere Therapeuten und jeder hat so eine andere Ausdrucksweise, einen anderen Ansatz und so nach und nach kriegt man ein immer besseres Bild und das würde ich machen, weil je besser ich mich selbst verstehen kann, je mehr ich zum Experten meiner selbst werde, umso klarer wird sich der Weg abzeichnen, den ich zu gehen habe und als Appell oder als mutmachenden Aufruf kann ich wirklich nur das sagen, was du auch vorhin gesagt hast. Es lässt sich ändern und es lässt sich einfach ändern, weil Traumaheilung Eine gute Traumaheilung folgt präzis definierten Regeln. Das ist nicht schwierig. Das ist wirklich nicht schwierig. Es ist herausfordernd und es kann anstrengend sein. Es kann aber auch sehr viel Freude machen. Und es ist nicht schwierig. Und jeder kann das machen.
Großartig. Jeder kann das. Das stimmt. Satya, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank.
Ich danke dir auch, Nicole. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch dir, dass du dir dieses Video bis hierher angeschaut hast und ich wünsche uns im besten Sinne einen echt entspannten Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Video.